finde auch, die Texte sind einfach so, so einfach geworden, so billig. Es geht halt wirklich nur noch um, ich ficke die, ich ficke das und ich habe hier Geld und ich habe da Geld und ich bin Gangster. Mhm. Super. Und ich kenne die meisten Leute, also gerade aus Berlin, die kenne ich persönlich und ich weiß, die sind keine Gangster. Mhm. Die haben wir früher auf dem Schulhof gejagt, weißt du? Ich habe das damals auch wegen Kafka habe ich das gemacht, weil ich das irgendwie cool fand. So meine ersten Texte einmal geschrieben, gelesen, weggeworfen. So ein bisschen anders sein wollen und sich mal austesten und so, finde ich total, finde ich wichtig, ja. Weil sonst kommst du ja nie an, wo du hin willst. So. So mit 20 war mir klar, okay, du kiffst jetzt relativ viel. Und dann mit 21 wurde mir klar, du guckst auch sehr viel und so. Aber ich kann dir nicht erklären, warum dieses Suchtverhalten da war. Also ich hatte eigentlich nie einen Grund, mir ging's gut. Also es machen ja viele, um sich irgendwie zu flüchten oder keine Ahnung. Ich hab's eher gemacht, um mich zu betäuben. Ich wollte immer so ein bisschen außerhalb sein von der Welt, glaube ich.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Atem trifft. Ich bin heute in Berlin bei Marco. Hallo Marco.
Hi Atem.
Ich stelle meinen Gästen am Anfang immer eine dreifaltige Frage.
Okay.
Wo kommst du her? Was machst du? Und wo willst du hin?
Oh Gott. Also her aus Rudow Neukölln. Ja. Ich bin 38 und wo will ich hin? Gott, keine Ahnung, geradeaus.
Geradeaus?
Ja. Das wäre ganz schön. Und mal wieder laufen, das wäre auch cool.
Du sitzt im Rollstuhl?
Ja, ich sitze im Rollstuhl, ja.
Kannst du erzählen, wie das kam, dass du im Rollstuhl sitzt?
Ach, ich weiß nicht, ob die Geschichte jetzt so wichtig ist, aber ich sag nur S-Bahnhof Baumschulweg und ich bin vor dem Zug gestoßen worden und dann reicht das, glaube ich. Mhm. Weil darüber will ich jetzt, das geht ja nicht jedem was an.
Und was hast du bis jetzt in deinem Leben gemacht, worauf du stolz bist?
Worauf ich stolz bin? Tatsächlich meine Arbeit damals, als ich bin gelernter Heilerziehungspfleger, mit körperlich und geistig Behinderten gearbeitet. Mhm. Also Vorsicht bei der Berufswahl, das kann abfärben. Und als Altenpfleger gearbeitet und so. Und das, da doch, das, ich mochte meine Arbeit und ich glaube, ich war auch ganz gut. Mhm. Das hat mir ganz gut getan und Gott, worauf bin ich stolz? Ja, die paar Poetry-Slams, die ich ab und an gewinne, so. Mhm. Das macht mir auch noch, ja. Und ich habe mal ein gutes Webalbum gemacht, aber das ist schon ein paar Jahre her.
Wann war das?
Oh Gott, da war ich 20, ich bin jetzt 38 geworden. Also ist schon 18 Jahre her. Ja.
Wie hieß das Album?
Klarer Kopf.
Klarer also, Kopf?
Klarer Kopf hieß
das, ja. Und das hast du auch veröffentlicht?
Ja, so im Independent-Bereich. Also das okay. Hat sich hauptsächlich komischerweise in Mecklenburg-Vorpommern verkauft, warum auch immer gerade Mecklenburg drauf stand.
Aber, okay. Ja. Und hast du auch eine Tour gemacht oder einfach nur...
Ja, doch, damals auch auf dem Splash gewesen und so.
Auf dem Splash? Wie warst du auf dem Splash?
Schön. Und da habe ich das erste Mal, kennst du ja Jan Delay?
Ja klar, Jan Delay.
Genau, und da habe ich den das erste Mal getroffen, wo er noch absoluter Beginner war. Und vor allen Dingen, dass der wirklich so eine Stimme hat, fand ich sehr interessant. Also der klingt ja wirklich...
Das ist nicht bearbeitet?
Nee, okay. Überhaupt nicht. Und ich kann mich an einen Satz von ihm erinnern. Wo ist meine Daunenjacke? Das habe ich bis heute im Kopf, diesen mit seiner komischen Stimme. Wo ist meine Daunenjacke? Habe ich bis heute im Kopf.
Und welches Jahr war das?
Warte mal, ich bin 81 geboren, 20 war ich, also 2001.
2001. Hm. Wer war so der Main Act?
Oh Gott.
Sammy
ich glaube Freundeskreis. Freundeskreis? Damals. Ich glaube Freundeskreis.
Aber Sammy Deluxe war da auch schon berühmt, oder?
Ja, aber da war ja noch Dynamite Deluxe. Ah, Dynamite also da Deluxe, war er, glaube ich, ja, noch in der Band. Ich glaube, der war ja noch nicht solo. Also ich weiß, das Freundeskreis auf jeden Fall. Und Stiebers waren auch da, die Stieber Twins. Das weiß ich auch noch.
Die sind auch aufgetreten damals.
Ja, okay. Damals noch, ja.
Damals.
Gute alte Zeit.
Ja. Ich habe letztens bei Netflix eine Doku über die Entwicklung des deutschen Hip-Hops.
Mhm.
Kennst du die Doku?
Nee, leider nicht, nein.
Und das ist interessant, wie das am Anfang entstanden ist. Das hat, es hat schon Züge von Poetry Slam an sich gehabt, dass der Leute absolut, sich getroffen haben, Texte sich vorgelesen haben.
Ja.
Und siehst du da Parallelen zwischen Poetry Slam und
total,
Hip-Hop?
Ja, also gerade, also ich jetzt weniger, wenn ich meine Texte schreibe, aber zum Beispiel gestern eine junge Dame, ne, die da gelesen hat gestern beim Slam, die halt ja wirklich sehr lyrisch war, die halt wirklich, und ich finde da schon noch die Parallelen, also das ist immer noch so ein bisschen, es sind diese ganz Dreivierteltakt-Verse, es ist schon immer noch Rap irgendwie, auch auf eine Art und Weise so. Und bei bestimmten Slams, wenn ich zu faul bin, Text zu schreiben, freestyle ich auch einfach so. So, das mache ich ja dann auch. Und dann lasse ich einfach das Publikum Zettel ziehen, wo die selber ihre Wörter draufschreiben und so. Und damit arbeite ich ja dann auch, also Ich denke schon, dass das Poetry verdammt viel mit Web zu tun hat. Doch, ich denke schon.
Und denkst du, dass Poetry Slam sich ja auch in diese Dimension entwickeln kann, in denen Rap jetzt ist?
Nein, das glaube ich
nicht. Wieso nicht?
Nee, weil ich glaube, dass es am Ende doch eine brotlose Kunst ist, Poetry. Und
naja, wenn du Leute siehst, die in Hamburg in der Elbphilharmonie auftreten?
Ja, gut, ja. Oder Felix Lobrecht, jetzt Felix zum Beispiel, Lobrecht, der mittlerweile die U2-Halle füllt und so. Ja, klar. Ja. Natürlich. Aber ich denke jetzt so, das sind so 3-4 Ausnahmen, weißt du?
Marco so, Kling.
Ja, trotzdem.
Jule Engelmann.
Ja, aber wenn du überlegst, wie viele Slammer es gibt.
Ja.
So, dann ist das wirklich, dann sind das nicht mal 5%.
Aber es gibt auch sehr viele Rapper. Rapper, die einfach ihre Kunst machen und dafür.
Ja, aber die haben zumindest Cent Videos auf YouTube.
Ja. Also du würdest nicht diese Parallele ziehen, dass Slam in diese Dimension die Rap jetzt.
Das kann ich mir nicht. Also ich würde es gerne haben, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Okay.
Also ich würde es schön finden, wenn ich davon leben könnte und so, aber. Ja. So kriege ich halt ab und an mal mein Hotelzimmer bezahlt, aber dann war es das auch. Und als Rapper habe ich deutlich mehr verdient. Mhm.
Und seit wann machst du Poetry Slam? Wann war dein erster Slam?
Warte, muss ich jetzt ein bisschen. 2010.
Wo war das?
Rixdorfer Poetry Slam in Neukölln. Ja. Da habe ich damals an der Bar gearbeitet, ja. und habe praktisch den Slam so ein bisschen auch so mit aufgebaut. Wir haben die Bar komplett neu gemacht und ich bin mit dem Leiter da gut befreundet. Und ich habe tatsächlich eigentlich nur 3 Jahre lang da geslammt. Mhm. Bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, es gibt noch mehr Slams. Also das war für mich war das vorher der einzige Slam. So.
Und du hast jeden Monat da geslammt, oder wie oft?
Nee, alle 2 Monate für den
Slam. Alle 2 Monate?
Genau.
Und du hast quasi jede 2 Monate einen neuen Text geschrieben für den Slam?
Genau. Und durfte da auch alleine lesen, hatte dann da auch schon eigene Lesungen und sowas.
Okay.
Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, oh, es gibt ja noch mehr. Und dann bin ich dann so rumgereist und so.
Ja. Also es war kein großer Schritt für dich auf die Poetry Slam Bühne, weil du hast davor schon
ein großer Roll. Da war ich dann nachher, wo das denn losging, war ich ja dann schon im Rollstuhl, wo das richtig losging.
Mhm. Aber so Aufregung, Lampenfieber hattest du nicht?
Nee, war ich nie der Typ für. Nein. Nee. Also da bin ich, glaube ich, und ich kiffe auch zu viel. Also ja. da bin ich nicht so.
Gibt es Momente in deinem Leben, wo du aufgeregt bist?
Ja.
Zum Beispiel wo?
Ich bin ja nicht der gesündeste Mensch der Welt und ich muss ab und an zum Arzt und mich kontrollieren lassen. So. Ja. Und da bin ich immer aufgeregt, wenn meine Blutwerte gescheckt werden und so. Also sowas halt. Oder bei einem guten Schachspiel bin ich aufgeregt. So.
Okay.
Ja, auch wenn du mich immer besiegst, du Arsch. Nee, aber oder auch, wenn ich ein neues Buch habe, wo ich mich drauf freue oder so. Dann, da bin ich aufgeregt. So.
Aber das ist dann eine positive Aufregung?
Ja, natürlich. Okay. Ja, klar. Negativ aufgeregt bin ich eigentlich selten. Da bin ich, glaube ich, zu bodenständig oder sitz zu nah am Boden.
President hat eine sehr schöne Zeile.
Aha.
Er sagt, Lampenfieber habe ich niemals gekannt, doch das kann täuschen. Vielleicht war ich auch nur niemals entspannt.
Oh, okay, guter Satz. Ja. Sehr gut.
Bist du eigentlich ein entspannter Typ oder hast du so eine Grund?
Nee, ich glaube, ich bin sehr ruhig. Ich bin sehr entspannt, ja.
Durch das Kiffen oder auch?
Nee, auch so von meiner Art. Also sonst kann ich mit bestimmten Leuten auch nicht umgehen. So,
okay.
Weißt du? Und dadurch geht das. Ja. Man muss sich eine Entspannung bewahren einfach. Weil ich habe gemerkt, dass Aufregung letztendlich eigentlich nur an den Nerven zerrt und eigentlich nur nervt.
Ja, aber es gibt ja Leute, die können nicht aus ihrer Haut. Also die können nicht entspannt sein. Das ist dann.
Ja, aber.
Nö. Denkst du, dass man sich sowas antrainieren kann, dass man entspannter
Leben ist? Ja, das glaube ich komplett. Ja, das glaube ich wirklich komplett, dass man das trainieren kann.
Und wie zum Beispiel?
Also ich habe das durch meine Mutter zum Beispiel gelernt und auch durch meinen Vater, die immer gesagt haben, alles wird gut.
Mhm.
Und allein der Satz, also alles wird gut, die haben es natürlich auch berlinerisch gesagt. So.
Ja.
Aber allein der Satz, und den sage ich mir selber immer, wenn ich irgendwie, wenn mich irgendwas nervt, ich sage immer, alles wird gut und dann wird es auch gut. So. Es lohnt sich nicht, sich aufzuregen. Letztendlich ist es nur zerstörte Energie. So.
Das stimmt.
Ja, ist so. Also ich finde Entspannung immer viel schöner.
Jetzt kommt dein Hund.
Ja, das ist Milo.
Magst du was über Milo erzählen?
Milo ist ein Mischling und ein kleiner, nerviger Hund, der immer noch seine Leine umhat, sehe ich gerade. Die muss ich ihm gleich mal abmachen. Oder Claudi, magst du? Ja. Okay, Entschuldigung. Aber du schneidest das ja eh noch ein bisschen, ne?
Ja, vielleicht.
Ja.
Vielleicht auch nicht.
Oder lass, wie du willst. Nee, bloß, dass die Leine kurz abgeht. Kriegst du das hin, Claudi? An der Seite, ja, weil das Ding muss er jetzt nicht tragen, dann spitzt er sonst.
Nächstes Thema, reden wir ein bisschen über deutschen Rap.
Sehr gerne.
Gibt es momentan irgendwelche deutschen Rapper, die dir...
Momentan gar nicht.
Gar nicht, niemand?
Nein. Ey, das ist alles voller Autotune. Autotune, weißt du, ne? Dieses hochgepitchte und so. Und Jay-Z, der wunderbare Jay-Z, hat schon 2006, glaube ich, war das, schon DOA rausgebracht, Death of Autotune. Mhm. Er hat schon 2006 Autotune eigentlich als tot erklärt. Und trotzdem machen die das immer noch. Und,
ist für dich Autotune ein Ausschlusskriterium für Rap? Also wenn es Autotune ist, dann
hörst du... Wenn du mit deiner Stimme nicht umgehen kannst, dann Rap nicht.
Also. Man kann mit seiner Stimme umgehen und Autotune trotzdem noch ein bisschen draufhauen.
Ja, nee, für mich ist es ganz furchtbar. Dieses ganze... Ja, für mich ist es auch zu sehr Pop geworden und so.
Zu sehr Pop.
Ja, also wenn ich Hip-Hop höre, dann tatsächlich immer noch die alte Scheiße so. Stieber Twins, Advanced Chemistry, ab und an auch mal die alten Freundeskreis-Alben. Sehr gerne D-Flame und sowas. Mhm. Wirklich den alten Kram.
Deutsch?
Deutsch, Advanced Chemistry habe ich doch gerade gesagt.
Ah, ja, natürlich. Ah, für dich ist Deutsch, okay, ja.
Ja. Ja. Das ist natürlich. Also ich höre auch Englisch, aber Englisch höre ich dann eher so Nas. Mhm. Public Enemy, so auch eher das alte Zeug.
Also Klassiker, ja.
Ja. Ich bin da wie mein Vater, der immer im Auto sitzt und sein Uli-Radio aufdreht und Rolling Stones hört und sagt, ey, musst du unbedingt hören, geiler Song. Und so bin ich mittlerweile mit Hip-Hop auch geworden. Und ich habe mir früher immer geschworen, dass ich das nie werde. Aber ich bin, Gott, Alter, ich bin 38. Da wird man...
Also liegt es am Alter?
Ich denke schon. Ich kann mich an das neue Zeug nicht gewöhnen. Also ich komme damit nicht klar. Ich höre es mir immer an, also ich bin schon interessiert, das ja, aber ich finde auch die Texte sind einfach so einfach geworden, so billig. Es geht halt wirklich nur noch um, ich ficke die, ich ficke das und ich habe hier Geld und ich habe da Geld und ich bin Gangster. Mhm. Super. Und ich kenne die meisten Leute, also gerade aus Berlin, die kenne ich persönlich und ich weiß, die sind keine Gangster. Mhm. Die haben wir früher auf dem Schulhof gejagt, weißt du? Ja, das sind keine Gangster. Da bin ich sogar mehr Straßengangster.
In dieser Doku bei Netflix, da haben die das so unterteilt, dass ab der Zeit, als Agro-Berlin aufkam und der Chef-Label von Agro-Berlin, Spectre, der hat so gesehen...
Wunderbarer Sprüher übrigens.
Der hat
sehr schöne Graffiti.
Der hat nicht nur, ich fand das Rammstein-Video sehr beeindruckend.
Oh, zu Deutschland.
Macht das er auch,
genau.
Das war krass.
Ja.
Da war er für verantwortlich für das Video.
Genau.
Jedenfalls, ja, und Spectre hat mit Agro Berlin so die ersten Charakter-Rap oder die erst Figuren aufgebaut.
Genau. Da
zum Beispiel Sido als.
Mit der Maske.
Der hat selbst gesagt, dass er es wie Comic-Charakter aufbaut. Ja.
Das waren so kleine Superhelden. Superhelden des Webs.
Genau, ungefähr. Superhelden. Ja. Sido, Bushido.
Genau, Bushido war da halt eher der harte Gangster.
Ja.
Sido halt mit seiner Maske, den keiner erkennt. Und B-Tight damals noch und so. Das waren halt schon, ja, so wie meine Marvel-Comics, das waren halt damals so Superhelden-Charaktere. Ja. So. Ja. Das hat auch gut funktioniert, war aber auch nie meine Mucke. War auch nie
und heutzutage ist einfach nur, dass diese Charaktere einfach noch weiter gesteigert werden. Also es wurde rausgefiltert, was ankommt, also Drogen, Frauen, Gewalt.
Ja, aber ich finde, es stagniert relativ.
Also,
ich habe das Gefühl, es ist so alles momentan so auf einer Linie.
Aber die müssen auch nicht mehr leisten. Wenn es sich verkauft, dann muss man doch nicht ein
gutes Pferd springen. Ja, natürlich, ich verstehe
es ja. Das muss.
Ey, ich verstehe es ja auch. Also wenn ich mein Geld damit verdiene, dann würde ich auch immer denselben Scheiß machen. Ja, natürlich. Ich kann das absolut nachvollziehen, aber Rico kommt. Aber trotzdem find ich es halt irgendwie ein bisschen, ich finde es halt traurig für Hip-Hop, weil Hip-Hop immer von der Sprache gelebt hat, von Entwicklung, immer was Neues, weißt du, man wollte immer noch eine Stufe höher, immer noch weiter. Mhm. Und momentan habe ich wirklich das Gefühl, es ist jetzt auf einer Stufe und da bleibt es erstmal. Mhm. Und das finde ich irgendwie langweilig, deshalb interessiere ich mich für den modernen Rap gar nicht. Also auch, es muss nicht nur Autotune sein, aber auch Kollega und diese Kamera.
Also würdest du sagen, dass Kollega sprachlich nicht qualitativ hoch ist?
Finde ich nicht, nein.
Findest du
nicht? Er hat gute Doppelreime.
Okay.
Das hat aber nichts mit sprachlich zu tun.
Womit hat's, was ist das? Doppelreime?
Doppelreime ist ja dieses, warte mal.
Nee, ich meine, wie würdest du das einordnen?
Guck mal, ich kann ja jetzt alleine, ich sitze allein in meinem Zimmer und habe keinen Schimmer, warum das Licht noch immer schimmert. So, fertig. Ja. Weißt du, das ist einfach.
Ja.
Also das hat nichts mit Sprachbegabung zu tun. So.
Doch.
Ja, weiß ich nicht.
Also ich weiß nicht, es gibt Leute, die sich sehr, sehr davon beeindruckt zeigen würden.
Ja.
Wenn so jemand mit Freestyle ankommt, der auch noch gerimed ist. Mhm. Okay, also
Kollege. Ja, wahrscheinlich mag ich ihn auch
als Mensch. Oder legst du es am Inhalt fest, dass man mit der Sprache etwas vermitteln muss, damit die...
Absolut, genau. Okay. Das ist Sehr schön, sehr schön. Das ist der Punkt. Ich finde, ich fand immer die Songs gut, die mir irgendwas mitgeben. So. Mhm. Deshalb mochte ich zum Beispiel eben dieses Stieber Twins Album Fenster zum Hof, immer noch das beste deutsche Album. Okay. Wo die alleine in einem Song erklären, was überhaupt Rap ist und wie man das aufbaut. Und ich brauche kein Pseudonym, weil ich kein Pseudo bin. Das ist immer noch einer der schönsten Sätze überhaupt. Sehr, sehr schön. So, ja. Stiebers waren einfach waren große, intelligente Leute.
Ja, die leben ja noch.
Ja, aber machen keine Musik mehr. Leider.
Ich glaube, die haben mal irgendeinen Shop für
genau, MC.
MC, genau.
Genau,
das und haben die. In dieser Doku saßen sie auch da, so zwei hessische gesetzte Männer.
Ja.
Und haben über die früheren Zeiten erzählt.
Ja.
Mit so einem hessischen Dialekt noch.
Ja, die kommen, glaube ich, aus Heidelberg beide. Also Heidelberg, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, aus Heidelberg kommen beide.
Ja.
Aber einfach immer noch für mich wirklich Könige oder das erste massive Töne-Album Kopfnicker. Da waren auch so schöne. Ich mag das, wenn du so einen einzelnen Satz dir so, wie in einem guten Buch, wenn du dir so einen einzelnen Satz rausziehen kannst. Und das fehlt mir heutzutage eben an Musik oder auch teilweise an, um wieder den Kreis zu schließen, teilweise auch an Poetry-Texten, dass immer ganz, ganz viel geredet wird, aber wenig gesagt. Weißt du, was ich meine? Okay, er nickt. Er versteht mich. Ja. Und das finde ich immer schade, weißt du, wenn du ganz viele Wörter benutzt, aber eigentlich gar nichts sagst. Und dann ist eher schön, wenn einer nur drei Wörter nimmt und sagt aber so viel aus da drin. So, das ist doch, ja.
Und wenn du etwas ändern können würdest,
woran?
An der Poetry Slam Szene momentan.
Okay.
Wenn du, sag mal, du wärst der Präsident der Poetry Slam Szene,
okay.
Wo würdest du die Szene...
Das Erste, was ich ändern würde, wäre der Begriff Slammily.
Slammily, wieso?
Weil ich diesen Begriff hasse. Weil Slammily, ey, letztendlich, ne, wir sind nicht alle Freunde und so. Und Slammily finde ich immer... Das wäre das Erste, was ich machen würde. Slammily rausnehmen.
Mhm.
Und dann würde ich wahrscheinlich eher noch dafür arbeiten, dass die Leute... nicht mehr vom Handy ablesen oder vom Laptop. Das finde ich auch furchtbar.
Mhm.
Entweder frei oder schreibt mit Kugelschreiber. Ich finde es immer ganz furchtbar, wenn Leute mit ihren Handys dastehen und davon ablesen. Mhm. Das finde ich irgendwie... Aber ich bin halt alt.
Oder wieso?
Nee, ich bin einfach alt. Ich mag noch Geschrift auf Papier. So, ich, das gehört für mich dazu. So macht man das noch. Oder man lernt es auswendig.
Ja.
Wo ich den meisten Respekt vor habe.
Ja.
Aber auswendig kann ich nicht, weil ich saufe und kippe zu viel. Das ist...
Mhm. Also würdest du den Leuten also eine Regel einführen, dass es auswendig vorgetragen werden muss oder vom Blatt abgelesen?
Das wäre schön, ja. Kein Slammily und sowas, genau.
Aber Slammily
ist ja auch mehr Freigetränke für Slammer, das würde ich auch noch einführen.
Mehr Freigetränke?
Kriege ich auch wieder Doppeldaumen hier hin.
Ist es hier in Berlin beschränkt? Das
eher manchmal, ja. Also ja, jetzt manchmal. Zum Beispiel Dichterrasse kannst du
ja,
ne?
Ja.
Aber es gibt auch Slams, wo du dann eben so kleine Getränkekarten hast und so.
Okay,
ja.
Und wenn die Rap-Szene verändern könntest, was würdest du da machen?
Oh Gott. Autotune weg.
Autotune weg.
Das als allererstes Autotune weg. Die Beats wieder eher Richtung 90er. Und nicht diesen ganzen... Also, wenn einer Gangster rappt, dann soll er auch Gangster sein. Und wenn einer eben aber über Schule rappt, dann soll er ein Schüler sein und so. Also wieder die Ehrlichkeit in Worten. Das hätte ich
Ehrlichkeit
gerne
gesagt. Ja.
Weil heutzutage macht doch jeder auf Gangster und ich kenne die Gangster. Das sind keine Gangster.
Aber könntest du oder könnte man sich das nicht so erklären wie bei Schauspielern, die in Filmen eine Rolle spielen?
Ja, natürlich, aber das sind Schauspieler.
Rap und ist Rapper können doch genauso
Schauspieler. Nee, aber Rap ist für mich immer noch, gerade das hat ja Rap immer für mich ausgemacht, diese Authentizität, also dieses echte Wahre, weißt du?
Ja.
Dass ich habe mir ein Album geholt und habe mir das angehört und ich wusste, ach so sind die.
Mhm.
So, weißt du? Und das fand ich... Oder das mag ich eben auch beim Poetry, wenn dann eben Leute einen Text schreiben, der eher ein Tagebuch oder was Persönliches schreiben und so. Das berührt mich viel mehr, weil ich will ja was von denen erfahren. Ich will denen ja zuhören. So.
Aber wieso ist dann sowas in Romanen legitim, wenn Leute etwas erfinden?
Das ist dann wieder ein Buch. Das ist aber ja wieder was anderes.
Wo ist
denn
der Unterschied?
Ja, nee, aber...
Wieso ist das eine erlaubt und das andere nicht?
Ich kann es dir nicht genau... Nee, ich finde einfach, dass bei gesprochenen Worten finde ich Ehrlichkeit sehr wichtig. Und gesprochene Worte sind eben Poetry und Rap.
Mhm.
Und bei geschriebenen Worten oder bei einem Drehbuch und so, das ist wieder, das kann ich trennen. So. Aber bei so Rap und Poetry finde ich Ehrlichkeit total wichtig. So, in einem Film darf man gerne fantasieren. Oder Oder auch in Büchern und Kafka eben die Verwandlung, wo der Typ auf einmal ein Käfer wird und so. Das kann man gerne machen, aber...
Und Theater?
Theater finde ich auch wieder, das ist Schauspiel, das ist wieder was anderes. Das ist wie Film.
Wie Film?
Ja.
Aber es ist ja auch gesprochenes Wort.
Nicht wirklich, weil da drehst du ja eigentlich wieder nach Drehbuch. Du bist ja trotzdem abhängig von...
Weißt, und bei Slam ist das Drehbuch, was du dir selbst geschrieben hast vorher.
Ja, eben, was du dir selbst schreibst. Also sind es deine Worte.
Ja.
Weißt du?
Das und du kannst dich selbst erfinden auf der Bühne, wie du willst.
Ja, natürlich. Das ist nicht
ein viel größeres Kunststück, wenn man etwas erfindet.
Du hast schon recht. Also wir könnten uns beide jetzt hinstellen und ich könnte auch auf der Bühne erzählen, ich bin 100-Meter-Läufer.
Ja.
Ja, natürlich. Ja. Klar. Aber ich weiß nicht, ich finde Ehrlichkeit total wichtig auch. Beim Slam und bei Rap. Das ist irgendwie für mich... In Elektronik oder Rockmusik kannst du meinetwegen die ganze Zeit nur Dance schreien, das ist völlig in Ordnung.
Okay.
Aber Rap und Poetry gehört für mich, dieses ehrliche, viele ehrliche Worte von dir selbst gehört für mich dazu.
Es ist ja so, dass die Zuschauer das viel höher bewerten, wenn sie etwas authentisch auf der Bühne empfinden.
Ja.
Weil sie wollen etwas Echtes sehen.
Ja.
Das ist ja so, da kommt jemand, der kein Profi ist oder... Einer von ihnen ist auf die Bühne und erzählt ihnen etwas. Und wenn das echt ist und aufrichtig, dann
absolut, ja,
ist es viel wertvoller
du für dich. Du verstehst mich doch.
Ja. Ja. Genau,
dann frag doch nicht so investigativ nach. Du verstehst mich doch.
Ich will ein bisschen provozieren.
Ja, aber du siehst es doch genauso wie ich.
Ja.
Deshalb.
Ja, Kafka. Du hast gerade über Kafka
kurz... Ich liebe Franz Kafka, ja.
Was liebst du an Franz Kafka?
Ja, gerade also der Prozess und die Verwandlung sind für mich die zwei besten Bücher, die es überhaupt gibt. Und einfach die Verwandlung ist... dass da morgens ein Typ aufwacht und auf einmal ein Käfer ist und, und seine Eltern ihn schlagen wollen und töten wollen und er klettert erst die Wand hoch und lernt langsam, wie das geht, als Käfer zu leben und so. Alleine auf diese Scheiße zu kommen, das ist, das finde ich irgendwie großartig. Ich mag, also gerade eben bei Filmen und Büchern mag ich wieder das Abgespäßte. Da mag ich das wieder, wenn es ein bisschen eben nicht echt ist, also wenn es eben nicht privates Leben ist, so. Und das Kafka hat immer, oder auch bei Prozess, immer sehr detailgetreu, immer eine schöne Wortwahl gehabt. Immer, es ist sehr ruhig geschrieben, aber es erzählt viel. Und das ist bei Kafka die große Kunst. Oder Stephen King macht das genauso. Stephen King kann dich zum Gruseln bringen, aber macht das in ganz leichten, ruhigen Worten. So. Und das mag ich. Das finde ich sehr, sehr schön.
Würdest du Stephen King und Kafka auf eine Stufe stellen?
Nein,
oder?
Nein. Kafka ist Gott.
Kafka
ist Gott. Ja. Kafka ist ganz weit oben.
Kafka ist ja auch so, dass manche Geschichten so geschrieben sind, dass sie keine klare Interpretation erlauben.
Mhm, genau.
Die widersprechen, sich in sich selbst. Genau.
Genau. Ja, das war ja seine Absicht. Das hat er ja wirklich so geplant auch. Und so.
Ja. Ja. Also ist es für dich nicht so wichtig, dass deine Geschichte eine klare Aussage hat?
Nee, weil ich Spaß an den Worten habe.
Einfach so. Spaß an den Worten?
Ich habe Spaß an dem, wie er mit Worten arbeitet, an Spaß an den Sätzen, an...
Also ist die Form wichtiger als der Inhalt?
Bei Büchern, komischerweise, es kommt drauf an. Also bei Kafka ja, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt einen richtigen Kriminalroman lese oder einen Thriller, dann ist mir natürlich schon wichtig, dass das alles Inhalt hat und so. Aber bei Kafka ist mir das irgendwie immer egal gewesen, so. Ich wusste, es war ein Absinth trinkender, kiffender Typ und dem habe ich alles erlaubt. So, ja. Kafka ist so ein bisschen wie, der darf das. Weißt du, so wie man so seinen kleinen Jungen im Prenzlberg, ach, lass ihn mal in die Ecke pinkeln.
Okay.
Das ist sein Freigeist. Ja, Kafka darf.
Ist Kafka ein Vorbild für dich?
Oh Gott, ich würde da nie rankommen, deshalb kein Vorbild. Nein. Das würde ich mir nie erlauben, mich irgendwie, nein. Vorbilder sind Sachen, die man auch vielleicht erreichen könnte und Kafka würde ich nie erreichen.
Also bewunderst du ihn nur?
Ja.
Bewunderst, ohne die jemals erlauben zu können, an ihn heranreichen.
Genau, eher so wie Gandhi oder Nelson Mandela oder so. Das sind so Leute, die man bewundert, aber weiß, dass man da nie in die Fußstapfen, also ich sowieso nicht, Fußstapfen, ne? Aber dass man da eben nicht rein, also nee. Vorbild würde ich nicht sagen. Ich bewundere ihn, ja. Das auf jeden Fall.
Und bei Kafka ist ja so, dass er das meiste, was von ihm veröffentlicht worden ist, gar nicht veröffentlicht haben wollte.
Ja,
da das hat er Max Brod eine Nachricht hinterlassen, dass er alles verbrennen soll.
Genau, ja,
das und stimmt. Findest du es legitim, dass sein Wille übergangen worden ist?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich es, weil es ist ja sein Wille und wenn er das so will, ne?
Also dann würden wir niemals
das lesen, natürlich, was er geschrieben hat. Aber ich habe zum Beispiel auch meine ersten Poetry-Texte habe ich immer direkt nach dem ersten Lesen weggeworfen. Ich habe das damals auch wegen Kafka habe ich das gemacht. Weil ich das irgendwie cool fand. So, meine ersten Texte einmal geschrieben, gelesen, weggeworfen.
Aber du hast sie ja gelesen dann.
Oder ja, einmal, gelesen, einmal.
Auf der Bühne
genau,
gelesen.
Genau, einmal fertig, genau, einmal erledigt und dann aber wieder weg. So. Und da war ich auch so ein bisschen Kafka-orientiert. So.
Ah, okay. Es gibt ja auch Ausstellungen, wo nicht gefilmt werden darf, weil die Leute wollen nicht, dass, oder der Künstler will nicht, dass das, was in dieser Ausstellung passiert, dass es vervielfältigt wird und dass die Leute davon verfälschte Eindrücke bekommen. Ist es für dich auch so eine Art von Gedanke gewesen, wenn ich den Text auf die Bühne bringe, einmal und dann, dafür ist er gemacht und dann keine weitere Verwendung? Genau.
Aber jetzt zum Beispiel mit Chris, der junge Mann, der auch gerade hier noch im Raum sitzt, arbeiten wir gerade an einem Buch zusammen und da mag ich das zum Beispiel jetzt die Idee, dass er eben meine Texte, er macht aus meinem Fick dich Lyrik und ich mache aus seiner Lyrik Fick dich. So, also, dass wir uns so gegenseitig übersetzen. So. Okay. Also ich finde das, mittlerweile kann ich damit umgehen, aber früher eben war ich halt wirklich so, da mussten die Texte weg. So. Das war, keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Was vielleicht fand ich es auch einfach cool oder ich weiß es nicht. Vielleicht fand ich auch einfach die Idee cool. So. Ich weiß es nicht. Also ich kann es hier nicht
mehr begründen. Hat was Verwegenes.
Ja, wahrscheinlich, oder? Ne? Ich wollte so ein kleiner Cowboy
sein. Auch verschwenderisch, das ja. ist für diesen Moment und sonst
nichts. Ja. Wahrscheinlich wollte ich wieder einfach nur außenstehend wirken, weißt du, wieder so, ey, ich bin...
Bist du ein Rebelle an sich?
Oh Rebell? Gott, früher gewesen.
Früher? Aber jetzt nicht mehr?
Nein. Früher noch in besetzten Häusern gewohnt und so, aber die Zeit ist lange vorbei. Wie gesagt, 38 jetzt, Alter, das habe ich mit 18, 20 habe ich die Scheiße
gemacht. Und was hat dich damals motiviert?
Ich glaube eigentlich nur die Rebellion gegen die Eltern. Ich glaube, das war das Grundding.
Einfach dagegen?
Genau, einfach erstmal gegen sein. Ich glaube, das war das Grundding.
Okay.
Und dann gab es eine Zeit lang natürlich diesen Nazi-Boom. Mhm. Und dann war eh klar, dass man Punk und links ist.
Wann war dieser Nazi-Boom?
Oh, ich fand es hier in Berlin 98, 99 relativ schlimm.
Okay.
Ja, ja. Da ging das gerade so los da. Gerade konntest du teilweise gar nicht mehr durch Marzahn laufen oder so, da war das so ein bisschen komisch. Ja. Und da hatte ich aber auch noch Threads und da sah ich noch ganz anders aus.
Und verstehst du jetzt junge Leute, die rebellieren oder ist es dir
total, ja natürlich. Ich finde das auch total wichtig, dass das junge Leute machen.
Ja.
Ich finde es total wichtig, dass junge Leute immer, und wenn es nur gegen die Eltern ist, aber ich finde es einfach für seine Selbstfindung total wichtig, dass Leute rebellieren.
Mhm.
Weil das brauchst du ja, um dich selber zu finden. Also ich finde das schon so ein bisschen anders sein wollen und sich mal austesten und so, finde ich total, finde ich wichtig, ja. Weil sonst kommst du ja nie an, wo du hin willst, so.
Um jetzt nochmal den Kreis zu Rap zu schließen.
Okay,
sind wir da wieder? Könnte man diese neue Musikart, die Autotune-Richtung, nicht auch als Rebellion gegen das Klassische ansehen, was du als
gut findest? Ist es mit Sicherheit,
Ja.
Eben, das sind ja auch junge Leute, die gegen uns ältere Leute praktisch was Neues erfinden wollen.
Genau,
natürlich ist es eine Art von Rebellion. Aber da erlaube ich mir eben, ich bin alt genug, und da erlaube ich mir dann eben dieses Schimpfen so. Weißt du, nee, ich bin, wie gesagt, wie mein Vater mittlerweile.
Ja.
Der Rolling Stones laut auftritt und sich freut, und ich drehe eben meinen alten Hip-Hop auf und freue mich. Oder höre lieber noch Bob Marley als irgendwie das neue Zeug und so.
Ja, Bob Marley.
Ja. Ja, wir sind halt alt geworden, Digga.
Ja, 38.
Ja, eben.
Ich bin auch schon 30.
Ja. Ein bisschen nur ein Küken.
Küken, ja.
Ja,
in 8 Jahren kann viel passieren.
Chris ist ja noch...
Wie alt ist Chris?
32.
Claudi?
33. Ich bin der Jüngste.
Ich sag, du bist... deshalb meine ich, du bist das Küken heute.
Ich bin der Opa, oder?
Ja, du bist der Älteste. Ja, du bist der Älteste.
Ja, und du bist schon immer in Berlin gewesen, du bist hier geboren. Oder
wo? Ja, das ja, aber... Ja. Ich war auch... Ich habe viel außerhalb gearbeitet, eben durch die Pflege.
Mhm.
Also ich habe in eigentlich in jedem Bundesland. Ich habe in Ravensburg gearbeitet, in Kiel, in Bremen, in Heidelberg, in eigentlich ja fast jedes, außer Thüringen. Thüringen
fehlt. Außer Thüringen
nicht. Da habe ich nie gearbeitet, weil die hätten, glaube ich, auch nicht so gut bezahlt. Aber sonst als Altenpfleger musst du halt immer gucken, wo du unterkommst und so. Sonst war ich, glaube ich, tatsächlich in jedem Bundesland. Habe aber immer so fast nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr schon gemerkt, scheiße, mir fehlt Berlin wieder.
Mhm.
Das ist einfach, das ist...
Hast du auch in Berlin als Altenpfleger gearbeitet?
Ja, ne, klar. Auch als Heilerziehungspfleger, Krankenpfleger. Ich habe auch in der Psychiatrie in Berlin gearbeitet. Okay. Alles, was irgendwie in der Pflege ist, ja.
Und wieso dieser Beruf?
Oh, das ist eine harte Frage. Ich, eigentlich leicht erklärt. Ich habe mit 16 mich beworben beim Nordkurier, das ist eine Mecklenburger Zeitschrift. Mhm. Und wollte da ein Volontariat machen. Also, was ein Volontariat ist, weißt du?
Ja.
Okay. Und meine Mutter hat dann aber die Bewerbung ausgetauscht und hat mich da als Drucker angemeldet, weil die Drucker gesucht haben.
Okay.
Gut. Und dann habe ich 2 Jahre lang tatsächlich trotzdem Drucker gelernt. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, nee, das ist nicht meins. Und dann war ich 18 und dann habe ich Zivildienst gemacht. Also damals war ja noch Wehrdienst oder Zivildienstpflicht und so. Mhm. Und dann habe ich Zivi gemacht und habe gemerkt, so scheiße, es macht mir Spaß. Und dann habe ich die Ausbildung
gemacht. Scheiße, es macht mir Spaß.
Ja. Und dann habe ich gemerkt, so ja, okay, Pflege ist mein Ding. So, ja.
Okay.
Und vor allem haben die damals alle noch gekifft in der Pflege und so. Das war, glaube ich, so.
Ah, das hat es entspannter gemacht.
Ja. Mein Chef war immer heimlich im Wäschekeller und hat immer einen Joint nach dem anderen geraucht. Mhm. Und ich glaube, das hat mich damals zur Ausbildung gebracht, tatsächlich, ja.
Ja, Kiffen eröffnet Lebensperspektiven.
Ja, manchmal hilft es, wenn man es kontrolliert.
Wenn man es kontrolliert.
Ja, ich rauche
bist du jetzt. Bist du für eine Legalisierung?
Absolut, ja, natürlich, klar.
Wieso?
Ey, mir sind lieber, guck mal, beim Oktoberfest, ne? Da sind irgendwie, weiß ich nicht, 2 Millionen betrunkene Leute, die sich auch gegenseitig prügeln und so. Mhm. Und ich sag immer so, mir sind lieber 5 Bekiffte als 3 Besoffene. Weil ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand Bekifftes schlägt. Die sagen eher, oh, morgen, klären wir mal, oder ich gehe mal schlafen oder so, weißt du? Oder ich habe Hunger.
Okay.
Ja. Aber Säufer hauen sich und so. Also deshalb, klar bin ich für eine Legalisierung, absolut. Und dann eher das Alkoholische, eher ein bisschen mehr aufpassen. So.
Mehr aufpassen?
Ja.
Nicht komplett verbieten.
Ja, nein, das auch nicht. Aber ich finde zum Beispiel krass, dass hier so ein BVG-Bus rumfährt mit einer großen Wodka-Währung drauf. Mhm. Das finde ich zum Beispiel total pervers. Okay. Also das und das sag ich als Alkoholiker, weißt du? Aber das finde ich wirklich pervers. Oder dass auf ProSieben um 20.15 Uhr vor den Filmen erstmal Wodka-Smirnoff-Werbung kommt und so. Und dann wäre doch viel schöner, wenn da ein gemütlicher Mensch sitzt und einen Joint raucht und sagt, kippen Sie mal. Das wäre doch... Wäre einfach schöner.
Siehst du keine Gefahren vom Kiffen?
Ich habe noch nie von einem Haschisch-Toten gehört. Mhm. Von Alkoholtoten schon oft. Mhm. Also, nee, ich sehe da nicht wirklich eine Gefahr drin.
Wieso ist dann
verboten? Man muss es halt dosieren, ne?
Dosieren, ja.
Also nicht jeden Tag. Also ich zum Beispiel, ich rauche 3-4 Mal im Monat, wenn überhaupt. Oder manchmal auch nur einmal im Monat. Also ich dosiere ja. Mhm. Aber ich finde das trotzdem... wenn du es tagtäglich machst, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist aber mit jedem, was du nimmst. Mhm. Ob du jetzt Chemie nimmst oder was auch immer. Aber wenn du es kontrollierst, ist mir das immer noch das Liebste. Mhm. Absolut.
Ich habe gehört, dass es bei jungen Leuten, also in der Entwicklung, zu Folgeschäden führen kann, wenn sie kiffen. Weil das Gehirn sich noch entwickelt.
Ja, genau. Ja, also das ist auf jeden Fall klar. Also ich will ja auch nicht, dass ein 16-Jähriger säuft und ich will ja auch nicht, dass ein 60-Jähriger kifft.
Ja.
Aber wenn du eine gewisse Entwicklung hast und selbst entscheiden kannst, dann kannst du es machen. Aber ich würde natürlich auch, wenn ich es legalisieren würde, das auch erst ab 18, 20 freigeben. Also ich will natürlich nicht, dass jetzt irgendwelche 14-Jährigen hier draußen sitzen und sich die Birne zuknallen. Mhm. Darauf habe ich auch keinen Bock. Mhm. Weil man muss schon eine gewisse Selbstentscheidung haben, sonst kann man das eben auch nicht kontrollieren. So. Das ist ganz klar.
Und mal dieses Thema ein bisschen abstrahiert. Wieso denkst du, dass... unsere Gesellschaft und Menschen allgemein so sehr zu Suchtmitteln tendieren? Oder wieso das so verbreitet ist?
Das ist eine schwere Frage, weil ich ja nun wirklich sehr suchtanfällig bin. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich kaum beantworten kann. Bei mir war das wirklich mit 16, war mir eigentlich schon klar, okay, Marco, du bist jetzt Alkoholiker. Und so mit 20 war mir klar, okay, du kiffst jetzt relativ viel. Und dann mit 21 wurde mir klar, du guckst auch sehr viel und so. Aber ich kann dir nicht erklären, warum dieses Suchtverhalten da war. Mhm. Also ich hatte eigentlich nie einen Grund, mir ging's gut. Mhm. Also es machen ja viele, um sich irgendwie zu flüchten oder keine Ahnung. Mhm. Ich hab's eher gemacht, um mich zu betäuben. Ich wollte immer so ein bisschen außerhalb sein von der Welt, glaube ich. Vielleicht auch noch eine Art Rebellion oder keine Ahnung. Mhm. Aber ich kann dir das nicht wirklich, das ist eine schwere Frage, das kann ich dir nicht wirklich begründen.
Und du hattest auch nie Angst davor, irgendwie abhängig zu werden oder süchtig?
Ja, ich war es dann einfach.
Und davor, also, weißt du,
ich hab's unterschätzt.
Wenn man etwas zum ersten Mal nimmt, dann hat man schon irgendwie so Bedenken, wie wird es sein,
ja,
oder?
Natürlich, ja, klar. Aber ich war schon immer vorsichtig, also zum Beispiel Chemie habe ich ja kaum genommen und so. Also ich war schon immer vorsichtig in dem, was ich tue. Mhm. Aber wenn du wenn du so eine Suchttendenz hast, dann kannst du das gar nicht kontrollieren. Also das, irgendwann merkst du einfach, oh scheiße, du brauchst es so.
Weißt okay.
Du? Also ich wüsste zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt das Bier nicht hätte, würde ich auch nicht so ruhig mit dir reden können. Das würde mich schon wieder total konfus machen. So. Ja. Mhm. Das ist leider so. Also das muss ich, aber da finde ich die Ehrlichkeit auch wichtig, dass man sich selbst gegenüber ehrlich ist, weißt du? Mhm. Dass man weiß, was man für ein Problem hat. So.
Wieso ist diese Ehrlichkeit so wichtig?
Ja, wenn, ist doch, weil es affig ist, wenn du dir einen vormachst, ne? Oder? Mhm. Also, du kannst jeden belügen, aber nicht dich selbst. Das finde ich immer ganz wichtig. Also, zu sich selbst sollte man schon ehrlich sein. Das finde ich irgendwie. Mhm. Weil sonst kommst du ja auch nicht voran. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ich habe es bei Fromm gelesen. Fromm hat geschrieben, dass der Mensch die größte Angst davor hat, abgetrennt sein von seiner Umwelt, also allein ist.
Ja.
Und deswegen hat er Dinge erfunden oder macht er Dinge, die ihn entweder diese Angst vergessen lassen, wie Drogen
genau,
nehmen,
genau.
Oder er hat andere Drogen wie Liebe oder Sex und sowas.
Ja,
das ist ja auch, in diesem Moment des Orgasmus fühlst du dich ja quasi, du fühlst dich verbunden oder das ist...
Genau, und das ist eine Art Bestätigung genau, auch wieder, ne? Also es ist fürs Ego gut,
genau,
es ist für die Nähe gut.
Ja.
Du hast das Gefühl, du bist umarmt, ja, na klar.
Hast du dieses Gefühl des Abgetrenntseins oft von der Welt
ich
oder von anderen
gerne
Menschen?
Sogar. Also ich
du hast sehr gerne.
Ich bin jemand, der sehr gerne, deshalb sieht auch meine Wohnung so aus, wie sie aussieht.
Ja.
Ich bin jemand, der sehr gerne alleine wohnt und der das sehr genießt. Ich brauche diese Ruhe. Ich
was
genieße
gibt's
es
dir?
Auch
was
beim Poetry Slam, ich genieße es auch, wenn ich vor 1000 Leuten beim Baby Slam lese oder so.
Ja.
Das ist okay.
Ja.
Aber ich freue mich umso mehr, wenn ich dann eben hier nach Rudo reinfahre und das Einzige, was mir begegnet, ist ein kleiner Fuchs oder ein Wildschwein. Dann bin ich zu Hause und habe meine Ruhe und kann abschalten. Und, weil ich muss mich dann nicht rechtfertigen. Weißt du, weil ich bin ehrlich zu mir. So.
Mhm.
Aber ich muss mich jemand anderem nicht erklären. So. Ich glaube, deshalb ist auch zum Beispiel so ein Interview für mich schwierig, weil ich selber sowas ja nicht machen muss. Und deshalb bin ich gerne allein. So, weil ich muss mich vor mir selber nicht rechtfertigen.
Du musst dich dir selbst nicht erklären.
Ja, genau, genau.
Ah, okay.
Weil ich kenne mich so, ne? Ja. Ich lebe so mit mir und wir kommen klar miteinander, ich und ich. So.
Würdest du sagen, dass du ein Misanthrop bist?
Bisschen.
Bisschen?
Ja, nicht wirklich, aber ja, doch ein bisschen schon. Ja, ein bisschen. Also, am liebsten wäre ich so auf so einer einsamen Insel und hätte so ein Boot, wo ich dann so rüberfahren kann ab und an und dann mal so Leute besuche und dann aber schnell wieder mit der Yacht zurück. Also, ja.
Also Insel schon vollkommen abgetrennt sein.
Ja, das wäre das Schönste, ja.
Ja. So eine Kokosnuss mit Gesicht drauf und dann Freitag nennen.
Ja, genau. Oder so ein Basketball, den man...
Basketball, ja.
Den man Augen anmalt. Ja, ja, so ein bisschen, doch, ich bin schon so ein bisschen misanthropisch. Aber ich... brauche auch die Nähe, also das brauche ich auch. Ich brauche auch meine Leute, aber ich kann auch sehr differenzieren. Also es gibt ja Leute, die jeden als Freund bezeichnen zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Und das tue ich zum Beispiel gar nicht. Also ich weiß, ich habe meine 3, 4 Freunde und die sind mir wichtig.
Mhm.
Und der Rest sind Bekannte und Kumpels und so. Also da trenne ich zum Beispiel sehr. Also da geht es ja alleine schon los. Und
aber
auch meine Freunde muss ich nicht jeden Monat sehen.
Ja. Aber verstehst du es, wenn Menschen jeden als Freund bezeichnen? Verstehst du dieses Bild? Also psychologisch?
Nee, eigentlich gar nicht, nee. Irgendwie nicht. Verstehst du es? Erklär.
Ihr
muss sich mal eine Gegenfrage stellen, ja.
Ich verstehe es teilweise, weil...
Okay.
Also, ich finde diesen Satz sehr schön. Wenn man mit jedem befreundet ist, dann ist man mit keinem befreundet.
Aha.
Das ergibt für mich Sinn.
Ja.
Aber ich glaube, dass so eine gewisse Art von Menschenfreundlichkeit, Menschenliebe,
ja,
die ist manchen Menschen einfach angeboren oder sie haben das als beste Strategie für sich gefunden, um sozial irgendwie zu agieren, zu interagieren, ja?
Nee, du hast recht, aber das ist zum Beispiel auch das Ding, warum ich den Begriff meinte, warum ich Slamily als erstes abschaffen würde.
Mhm.
Weil das eben nicht ehrlich ist. Und wenn mir einer sagt, er hat irgendwie 30 Freunde, dann glaube ich das nicht.
Mhm.
Weil ein Freund ist für mich jemand, der wirklich die Hand für dich ins Feuer legen würde.
Mhm.
Und davon hast du nicht viele.
Also das kann mir keiner erzählen. Ist das Wort Freund sehr, sehr... verwässert.
Also
durch
geworden.
Facebook
ja,
und alles.
Ja, ja.
Da hat er jeder 1000 Freunde.
Ja, eben.
Die er noch nie gesehen
und
hat.
Wollte ich gerade sagen. Und die meisten hast du noch nicht einmal in deinem Leben gesehen. Ja,
eben.
Und das ist lächerlich.
Ja.
Also das hat mit Freundschaft überhaupt nichts zu tun.
Ist Milo ein Freund für dich? Dein Hund?
Ein Freund würde ich jetzt nicht sagen. Familienmitglied.
Familienmitglied?
Ja. Der gehört zur Familie.
Ja.
Ein Freund nicht wirklich. Mit Freunden tauscht man sich aus und behält sich.
Ja.
Das ist bei ihm relativ schwierig.
Mhm. Es gibt auch Menschen, die mit ihren Tieren reden.
Ey, das mache ich auch. Ich quatsche auch meine Mäuse zu und so, aber die hören halt nicht zu.
Die hören nicht zu?
Nee, nicht wirklich.
Na, vielleicht doch. Vielleicht können sie dann einfach nicht antworten.
Sehr spitz bin ich, aber ja.
Die sind auch Spitzmäuse, oder?
Nee, das sind Rennmäuse.
Rennmäuse, okay.
Rennmäuse und Farbmäuse. Spitzmäuse darf man nicht halten.
Darf man nicht
halten? Wäre mir neu.
Wieso darf man sie nicht halten?
Weil die, glaube ich, frei in der Natur einfach leben. Ah. Also ich habe noch nie gesehen, dass man eine Spitzmaus kaufen kann. Keine Ahnung.
Ja.
Wäre mir neu.
Ja. Es gibt schon bestimmte Tiere, die man nicht bei sich zu Hause halten kann.
Ja. Zum Beispiel Vogelspinnen. Das finde ich furchtbar. Vogelspinnen finde ich wirklich furchtbar in diesen ganz kleinen Terrarien. Und ich glaube auch, Leute, die Vogelspinnen halten, tun das nur, damit sie sagen können, ich halte eine Vogelspinne. Ich habe immer das Gefühl, oder?
Und ist es dann, wieso wollen sie das? Wieso wollen die?
Wahrscheinlich, weil es cool wirkt. Ich habe keine Ahnung.
Cool, oder Vogelspinnen zu halten?
Ja, weil man denn anders ist. Oder
anders.
Ich habe keine Ahnung.
Ach so, anders.
Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder, wenn wir wieder bei Rebellion, das ist dann wahrscheinlich auch eine Art von Miniaturrebellion. So, also,
schönes Wort,
Miniaturrebellion. Ach, habe ich wenigstens ein schönes Wort noch gesagt.
Rebellion des kleinen Mannes.
Ja, siehst du? Ja. Gerade mit 1,44 darf ich das sagen, die Rebellion des kleinen Mannes.
So, wir haben jetzt schon 40 Minuten. Ja. Gibt es Themen, die du gerne ansprechen willst?
Oh Gott, ich habe mich eigentlich voll auf dich verlassen.
Was interessiert dich, was beschäftigt dich gerade?
Oh Gott, beschäftigen gerade? Ja, jetzt natürlich Europawahl.
Europawahl? Ja, heute ist ja
die Wahl. Ich habe Briefwahl schon gemacht, also ich habe meine Stimme schon mit. Das natürlich interessiert mich, das Ergebnis heute.
Nur das Ergebnis?
Ja, weil ich bin sehr gespannt, was passiert. Und ich denke leider, dass rechts sehr, sehr stark wird dieses Mal. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Und vor allen Dingen, weil halt gerade auch bei den Parteien momentan etwas passiert, anstatt sich gegen rechts zu wehren, habe ich das Gefühl, es wird sich immer mehr angepasst. Also ich habe eher das Gefühl, dass CDU, CSU, SPD eher Richtung AfD gehen, anstatt sich davon abzugrenzen. Mhm. Und das finde ich eine ganz gefährliche Entscheidung und eine ganz gefährliche Lösung. Chris nickt die ganze Zeit im Hintergrund, nur dass man das da auch hört. Mir wird zugestimmt. Ja. Nee, das ist leider...
Sehr, sehr lautes Nicken.
Ja. Nee, das ist leider... Aber du... Merkst es doch wahrscheinlich selber, ne? Das ist gerade so ein Rechtsruck irgendwie. Ich habe das Gefühl...
Nicht nur jetzt, es ist ja schon die letzten Jahre immer so. Seit der Flüchtlingsproblematik ist ja immer so, dass Populismus und rechter Populismus immer mehr Anspruch findet.
Ja.
Zuspruch
leider
findet.
Ja.
Mit wenig Anspruch. Aber ich sehe es nicht so kritisch oder nicht so...
Ja, kritisch, mir macht es einfach nur Angst.
Ja.
Ich fühle mich irgendwie unwohl.
Ich finde auf der anderen Seite sogar sehr gut, dass die Leute wieder mehr politisch werden. Allein...
wenn sie in die richtige Richtung gehen.
Genau. Ja. Aber es ist ja so gewesen, dass vorher oder jetzt auch bei sehr vielen eine Politikverdrossenheit passiert und sie sich gar nicht dafür interessieren, was die Politik macht. Und jetzt ist es wieder auf einmal relevanter geworden.
Ja.
Weil wenn du einen Gegner hast oder ein Feindbild, rechts oder links... Dann interessierst du dich viel mehr für die Belange oder was da gemacht wird.
Ja, aber ich habe dann eher das Gefühl, dass die Leute, die sich nicht rechts und links, die gehen dann wieder diese ganz neutrale Schiene. Hauptsache keine Meinung wirklich entwickeln, weißt du? Und das ist dann auch wieder scheiße so. Das finde ich dann auch wieder irgendwie komisch. So. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass, also deshalb, weil du gefragt hast, wegen was Thema mich gerade beschäftigt, ich habe halt wirklich gerade das Gefühl, dass sich das irgendwie stagniert und nicht entwickelt und was sich entwickelt, geht in eine falsche Richtung. So. Mhm.
Das beschäftigt in ganz Europa oder auch in Deutschland?
Auf der ganzen Welt.
Auf der ganzen Welt?
Ja, ey, Trump, Alter. Mhm. Guck dir in Frankreich an, wer da gerade regiert. Guck dir in Polen an, wer da gerade regiert. Alles rechtspolitische Leute, Alter.
Ich glaube, in Frankreich ist keine rechts.
Ja, doch, der ist schon...
Macron.
Ja, aber der ist schon... Also, der wäre hier in Deutschland, wäre ja bei der CSU.
Aber es war auch sehr, sehr knapp, weil es gab ja Le Pen und Macron. Und,
aber der ist schon sehr nationalistisch. Also, er verkauft das immer noch so ein bisschen weltmännisch und so. Also, er probiert es noch so zu verkaufen. Aber wenn du zwischen den Zeilen liest, dann merkt man schon, das ist auch so ein... Bisschen
wie aber auf der anderen Seite zum Beispiel erkennt man in Deutschland, dass die Grünen immer stärker werden.
Das ist die lächerlichste Partei der Welt.
Lächerlichste Partei, wieso?
Weil die nicht mehr 68er sind, Mann. 68 konnte ich die noch ernst nehmen, ne? Wo Joschka Fischer noch Steine geworfen hat und die mit ihren Rentnerpullis da im Bundestag saßen und wirklich noch... Mittlerweile finde ich die Grünen, kannst du auch SPD drüber schreiben. Also das ist, das macht für mich kaum noch einen Unterschied.
Nein, die SPD gibt es ja bald nicht mehr, deswegen muss man...
Ja.
Es braucht doch jede Wählerschaft.
Wahrscheinlich nennen sie sich bald GSP, Grüne GSP. Soziale Politik. Ja. Ja. Wahrscheinlich passen die, aber das ist mittlerweile, Grüne war früher, das war Rebellion.
Ne? Sie waren eine Protestpartei
früher. Genau.
Aber deswegen waren sie auch nicht mehrheitsfähig oder es war keine Partei, die man wirklich als bürgerlicher...
Ja, aber sie haben was verändert trotzdem, ja. Auch wenn es nur im kleinen Kreis war, aber die haben wenigstens was bewegt.
Ja.
Deshalb, ich will ja zum Beispiel auch, wenn ich die Linke wähle, ich will ja nicht, dass die jetzt mich regieren oder so, aber ich finde sie als Oppositionspartei einfach, dass sie ein Gegensprachrohr sind gegen eben AfD und CDU und so, dafür finde ich das schon wichtig und so. Mhm. Und das waren die Grünen damals auch und das sind sie irgendwie, ich finde die mittlerweile angepasster als alles andere so.
Schade. Die Linken waren ja auch früher, als sie das erste Mal in den Bundestag kamen, wollte ja, ich glaube, heute will auch keine Partei mit denen koalieren, auf Bundesebene zumindest, ja, auf Landesebene. Ja. Ich weiß nicht, wie es Berlin ist.
In Berlin ist relativ offen, aber zum Beispiel, also in Berlin kriegen die ja immer schon ihre 20-30% zusammen, aber zum Beispiel in Bayern, da werden die gerade mal 4,8% gewählt oder so und so. Mhm. Weil das immer noch die Ostpartei ist für die Leute da unten. Ne?
Es gibt immer sehr viele Vorbehalte dagegen.
Ja. Leider ja.
Viele denken, dass immer noch die Stasi-Mitarbeiter sind und alles.
Das ist ja Quatsch. Die sind mittlerweile alle aussortiert.
Alle aussortiert, ja.
Da gibt es keinen mehr. So. Ja. Und vor allen Dingen, oder wenn es noch einen gab, dann ist der schon gestorben.
Also siehst du ja schwarz für die politische Zukunft.
Ich habe so, wie gesagt, also weil du mich gefragt hast, was mich interessiert gerade und ich habe ein bisschen Angst einfach. Schwarz will ich gar nicht sagen, ich bin kein Schwarzseher, aber ich bin ein bisschen nervös.
Nervös.
So, ich weiß nicht, in welche Richtung das gerade geht. So. Und ich bin eben sehr linkspolitisch und ich mag eben, wenn jeder jeden mag und ich mag, dass wir auf Einhörnern reiten und über Regenbogen rutschen und so und sowas wäre mir lieb. Und das ist momentan in der Politik eben nicht das Ding. So.
Mir ist das war es schon mal der Ding, so ein, also war es schon mal das Ding in der Politik, dass Liebe ein primäres politisches Anliegen war?
Ich fand tatsächlich, mein Lieblingskanzler, den ich wirklich wahrgenommen habe, war tatsächlich Schröder.
Schröder?
Ja, weil der hat sich hingesetzt und gesagt, ey, wir haben so und so viele Schulden. Und der war ehrlich. Ja. Der war immer sehr direkt und so. Mhm. Und das mochte ich.
Ja.
Weil die haben wirklich, und 16 Jahre Kohl davor, die haben ja die Schulden immer verschwiegen und auf einmal hieß es, SPD ist dran schuld an den ganzen Schulden.
Ja,
und
ja,
so.
Ja.
Nee, und er war einfach so, ey, wir haben Schulden. Und er hat gerne auch mal Bier getrunken, das fand ich auch immer sehr nett. Der stand beim Bundestag mit einer Flasche Bier in der Hand, wer macht das? Alter, weißt du? Das fand ich immer irgendwie cool.
Schröder wurde auch als der Medienkanzler bezeichnet.
War er ja auch irgendwie, ja na klar.
Da hat er auch so ein bisschen Show gemacht, damit die Leute ihn mögen. Also würdest du so einen Kanzler wie Schröder wieder gerne
für Deutschland haben? Nein, nicht wieder, aber jetzt so von meiner Erinnerung her ist es der einzige, der mir gepasst hat. So.
Ja.
Nee, aber wieder auch nicht. Nee, mir wäre am liebsten so ein... Ja, eigentlich wirklich, da wären wir bei den Grünen, wie früher Joschka Fischer war. So 68, 70, Steine werfend auf Polizisten.
So als Bundeskanzler für Deutschland.
Das wäre geil. Das wäre verdammt geil.
Ist es realistisch?
Nein.
Ist unrealistisch?
Ja, natürlich. Das weißt du doch selber, deshalb lächelst du doch. Ja, na klar. Aber man darf doch noch träumen, weißt du?
Ja.
Oder meinetwegen auch Dici Bobo als Bundeskanzler. Alles ist besser, als was momentan da vorne passiert, weißt du?
Ja. Na, es wird ja bald einen Wechsel geben. Weil Angela Merkel ist ja auch nicht mehr lange im Amt.
Ja, deswegen. Und was kommt danach? AKK.
AKK.
Klingt schon wie eine Waffe.
Aber AKK hat ja auch ein bisschen Humor versucht zu beweisen bei dieser... Hast du mitbekommen?
Ja, ja, ich als bisexueller Mensch, weißt du, wie es mir damit ging, Alter, dass die sich über Transsexuelle und Schwule lustig macht, Alter, die ist dann nicht mehr ganz sauber, die Frau.
Ja.
Also, und das, sowas macht mir eben, dass sie sich darüber aufregt, dass es gleich Klos geben soll.
Mhm.
Und das machen die nur in Berlin. Was will sie denn, bitteschön? Ich meine, ich kann froh sein, dass sie überhaupt mal gefickt wurde, weißt du? Und dann, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber dann Witze machen über Schwule und Behinderte und Bisexuelle, das geht gar nicht. Und die will Kanzlerin sein?
Nee. Die wird Kanzlerin.
Meinst du?
Ich bin
noch nicht so sicher. Ich glaube, die wird noch geschanzt.
Die wird geschanzt?
Ja, ich glaube, da kommt noch jemand anderes.
Joschka Fischer mit Stein.
Er haut sie einfach genau. Direkt vor der Wahl wirft die in Stein.
Er kommt aus den USA zurück und wirft die AKK mit Stein.
Nee, der ist mittlerweile zu alt. Ja. Nee, aber ich denke, ich kann mir vorstellen, dass noch jemand aus der CSU eher noch kommt.
CSU.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da noch einer irgendwie... Mhm. Und wenn es nicht sogar der fucking Söder macht. Aber das kann ich mir...
Söder Bundeskanzler.
Das kann ich mir echt vorstellen, dass er sich... Ja.
Oh, so neutral ich sein muss, aber...
Dankeschön. Jetzt endlich mal, jetzt habe ich dich. Kennst du dieses YouTube-Video, wo er am Bodensee badet?
Nein.
Da hat er sich selber gefilmt mit so einer Handykamera, wie er badet. Och, und da schwärmt er über den Bodensee, wie schön warm das Wasser ist. Und da denke ich mir, ey, fucking Politiker, was interessiert mich, ob du gerade badest? Du sollst Politik machen.
Aber es interessiert dich, dass Schröder mit deiner Bierflasche irgendwo rumsteht?
Das fand ich niedlich.
Ja. Ja. Ist es nicht ein zweierlei Maß?
Doch, natürlich. Ja. Deshalb trinke ich aber auch immer mehr Maß. Deshalb trinke ich auch viel Bier.
Maß.
Um bei den Wortspielen zu bleiben.
Sehr schön.
Wir sind der Poetry-Slam. Wir müssen auch mal mit Wortspiel arbeiten.
Wir müssen.
Ja.
Ja, kommen wir zum Abschluss. Gibt es, was würdest du unseren Hörern gern mit auf den Weg geben?
Bleibt sauber. Ja, kümmert euch um euch und seid lieb zueinander und seid scheißegal, wie jemand aussieht oder wer er ist oder wo er herkommt. Hauptsache, er ist nett. Das ist das Wichtige.
Das waren sehr schöne Worte zum Abschluss. Ja. Vielen Dank fürs Interview.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Hat mich gefreut.
Ciao, bis zum nächsten Mal.